Willkommen zu Ex und Vegan mit
Adri
und Paddy, der Podcast von jungen veganen Leuten für junge vegane Leute.
Und für alle, die es sonst noch so interessiert. Ja, welcome back. Folge 8. Heute geht's um Veganismus als Person mit Migrationshintergrund. Also was sind so unsere Erfahrungen? Das besprechen wir. Auch ein bisschen geht's darum, ja, in was für Kulturen es vielleicht traditionell schon sehr viele vegane Gerichte gibt. Und ja, auch was das so mit uns gemacht hat, vegan zu werden. Fühlen wir uns noch unseren Kulturen so zugehörig? Können wir noch traditionelle Gerichte essen? Und am Ende das Quiz.
So ist es. Ja, ich habe noch eine kleine Story für den Anfang.
Aha.
Und zwar, ich will einfach deine Meinung wissen, wie du reagiert hättest.
Okay.
Und zwar war ich gestern im Fitnessstudio. Ich habe jetzt das Fitnessstudio gewechselt von einem eher, ich sag mal, nobleren Fitnessstudio, wo ich von der Arbeit hin konnte, zu einem konventionelleren. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber auf jeden Fall sind dort andere Menschen, das ist ein anderes Klientel, ein bisschen jünger, ein bisschen, ja, Leute, die sich jetzt nicht irgendwie eine Sauna leisten können.
Okay.
Und das war so nervig. Es war halt mega voll und deswegen haben dann ja sich die Leute gefühlt überall angestellt an den Geräten und es war wirklich proppevoll. Und eine jüngere Dame hat sich dann halt an an einer Bank breit gemacht und dort halt statt Bankdrücken, was man eigentlich hätte dort machen können, weil da war eine Langhantel und alles, eine Kurzhantelübung gemacht.
Okay.
Klar, ist jetzt nicht optimal, da ist halt der Ort eigentlich für was anderes gedacht, aber was sollte sie halt machen? Sie wollte halt ihre Übung dort durchführen und da kam dann halt so ein Mann mittleren Alters, ich denke mal so 40, keine Ahnung,
okay,
irgendwas in dem Dreh. Man würde denken, dass sich solche Menschen erwachsen verhalten können und er hat sich halt darüber aufgeregt erstmal, hat man auch lautstark gehört, dass der nicht sehr glücklich war, dass sie da nicht mit der Langhantel gearbeitet hat. Aber ich denke mir so, was soll sie machen? Also sie
macht halt für ihn keinen Unterschied, ja, ob sie da was mit der Langhantel oder mit der
wirklich, also sie muss halt auch ihre Übungen machen. Aber das war nicht das Highlight, sondern dass er dann ihre Kurzhanteln genommen hat, 14 Kilo Kurzhanteln, und weggeschmissen hat. So 4-5 Meter von ihr weg. Und wie gesagt, es war voll. Also der hat auch mit der zweiten Kurzhantel fast jemand abgeworfen. Krass. Also
wie, hat er so richtig geworfen
oder ja,
so
richtig gerollt? Ja, richtig geworfen. Also 2-3 Meter durch die Luft geflogen und ist dann dem einen gegen das Bein also der hat sich nicht verletzt, aber der ist dann auch zu ihm gegangen und hat gesagt, was soll das? Und ja, dann bin ich dann natürlich auch hin, weil gefühlt die meisten nur zugeschaut haben und nichts getan haben. Und ja, der hat nicht mit sich diskutieren lassen. Mhm. Ich bin dann natürlich dann zum Mitarbeiter gegangen. Oder wollte ich dich fragen, ist es so ein bisschen so ein petzemäßiges Verhalten oder hättest du es genauso getan? Weil, also ich hätte ihn locker weggehauen. Das in dem Sinne von, ich hatte jetzt keine Angst vor ihm. Das war echt ein Lappen. Aber trotzdem, man weiß ja nie, wie solche Leute reagieren, vor allem, wenn er schon solche Handeln wegwirft. Wie hättest du reagiert?
Nee, ich find's gut. Vor allen Dingen, ich bin eh immer Fan der gewaltfreien Methode. Also, ist gut, dass du zum Mitarbeiter gegangen bist.
Ja.
Vor allen Dingen, ja, dazu sind ja auch die Leute da, die im Fitnessstudio arbeiten, um halt
Ordnung zu schaffen.
Ja, und halt Leute irgendwie zurechtzuweisen, wenn sie sich halt so krass daneben
nehmen. Das war echt krass. Also, dass er da noch weiter trainieren durfte, fand ich schon echt too much. Also, die hätten ihn echt rausschicken müssen.
Mhm. Und
natürlich musste er dann direkt vor mir dann seine Übung machen.
Mhm.
Aber der hat auch mal direkt gemerkt, der war dann noch stumm vor mir. Gesagt.
Ja, gut, dass du was gesagt hast.
Ja, ja. Also, ja, crazy. Genau. Ich reg mich aber noch drüber auf seit gestern, weil ich denke so, Alter, da wechsle ich jetzt einmal das Fitnessstudio von, wie gesagt, diesem recht guten, sauberen Studio zu, ja, was auch immer, wenn man auch immer das bewerten möchte, und direkt so eine Aktion, also.
Ja, krass.
Mal gucken, ich gebe vielleicht ein bisschen mehr Geld aus und versuche dann solche Situationen zu vermeiden. Genau.
Ja, interesting story. Ich habe diesmal keine Anekdote aus meinem Leben.
Ja, ist auch okay, ich sag's ja sonst so viel.
Obwohl, eigentlich, was hast du gesagt?
Nee, nix, weiter geht's.
Ich laber sonst so viel.
Ach, egal. Spaß beiseite.
Obwohl, vielleicht könnte man das, was wir hier so als Einstieg haben, auch ein bisschen als Anekdote sehen. Ich war letztens auf der Veggie World und habe mich da mit einem unterhalten von einem Startup. Kleines Shoutout an die heißen Mamaye.
Aha.
Ich glaube auf Instagram mamaye.de.
Was haben die für Sachen?
Die machen so Soßen und Dips, ja, so eritreische und äthiopische Soßen und Dips.
Klingt schon.
Ja, richtig lecker.
Also ich kenne irgendwie nur, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht mal äthiopisch, diese Chips Chakalaka. Ich muss direkt dran denken, so, keine Ahnung. Gib mir voll so die Vibes.
Von Chips frisch oder so. Ja. Ja, stimmt, die haben wir früher so gern gegessen.
Allgemein afrikanische Küche finde ich richtig geil. Also bis jetzt alles, was ich probiert habe in der Richtung, war lecker. Ja. Aber äthiopische Küche kenne ich jetzt direkt so nicht. Was
Ja, und das da so? War halt voll interessant, weil wir haben uns halt drüber unterhalten und das ist halt hier jetzt so ein bisschen der Einstieg ins Thema. Ja, darüber, dass ja Veganismus oder zumindest das Bild, was viele von Veganismus haben, ist ja so ein bisschen diese junge Frau, die mit ihrer Yogamatte irgendwie so Green Smoothies trinkt und weißt du, so ein bisschen sehr...
Okay, ja, so Hipster-Yoga-Vibe.
Ja, genau. Sowas in die Richtung. Und das ist so ein bisschen fast schon als weiße Erfindung dargestellt wird. Mhm. Und er meint halt... Du bist
andere Meinung.
Ja, er hat halt auch erzählt, und ich habe es dann auch so ein bisschen gegoogelt, dass halt zum Beispiel in Äthiopien es einfach traditionell schon super lange mega viele vegane Gerichte gibt. Und was ich auch gar nicht wusste, ich habe es auch erstmal falsch verstanden, er meinte so, ja, ein Großteil oder mehrere Monate im Jahr ernähren sich viele Leute in Äthiopien sowieso vegan, weil die fasten halt. Und ich war so, warte, sagst du mir gerade, die fasten, also essen gar nichts, das heißt, deswegen essen sie vegan.
So, ja, ja. So,
aber so, dann habe ich es gecheckt.
Tierische Produkte fasten.
Ja, genau, okay. Also fasten im Sinne von, sie essen gar keine tierischen Produkte. Und genau, das hat halt da was mit, ja, ist halt was Religiöses.
Okay.
Aber finde ich krass. Und dass sowas halt, wenn man jetzt so an Veganismus denkt, gar nicht so common knowledge ist. Also ich finde, es wird oft so ein bisschen so ein verzerrtes Bild geschaffen online. Das ist so, dass Veganismus immer dieses eine bestimmte so weißes
aber ich finde schon, dass
bedeutet. Das und dass sich dann halt viele nicht angesprochen fühlen, weil sie so denken, ach, wenn ich vegan werde, dann esse ich jetzt nur noch irgendwelche Smoothie Bowls und kann gar nicht mehr meine Kultur irgendwie da Teil von sein. Aber wenn man irgendwie mehr in den Vordergrund packen würde, so ey, in voll vielen Kulturen gibt es schon sowieso vegane Gerichte oder ja, Sachen, die halt fast vegan sind, die man easy veganisieren kann, dann würde man viel mehr Menschen halt ja, mitnehmen und
da bin ich bei dir, aber ich glaube, du wolltest ja noch irgendwie einen anderen Punkt auch nennen, ne? Also wir hatten ja bei der Vordiskussion der Podcast-Folge auch allgemein über das Thema geredet, woher kommt die Idee Veganismus her und du warst recht stark der Meinung, dass es ja eigentlich keine weiße Erfindung ist und es ja schon seine Ursprünge in anderen Kulturen hat. Kannst du das nochmal ein bisschen erörtern, was du damit meintest?
Ach so, ja, also ich weiß auch jetzt nicht so ganz genau, ob es so einen Ursprung gibt von Veganismus oder was so, ja, ob man überhaupt sagen kann, irgendjemand hat es erfunden, weil, aber ich denke schon, dass schon bevor die Vegan Society damals
gesagt in England,
hat,
ne?
Genau, weil du warst ja der Meinung, das ist halt praktisch dann sozusagen eine englische Erfindung, aber unser Stift ist runtergefallen. Ja. Was ich halt meinte ist, ja, in anderen Kulturen gab es schon ganz lange auch so diese Praxis. Vielleicht nicht aus einer moralischen Überzeugung, sondern...
Ja, aber dann zählt es für mich nicht. Mhm. Das ist, also, wenn man aus Versehen vegan ist, keine Ahnung, aus Versehen sind Oreos vegan.
Ja.
Die sind ja gar nicht ethisch dahinter. Die hatten einfach jetzt aus reinem Zufall keine Milchprodukte oder sonst was reingemischt. Mhm. Und ich denke, dann nenne ich das eher plant-based als vegan. Weil für mich gehört beim Vegan echt die Philosophie dahinter.
Ja,
dass da jemand motiviert für die Tiere oder gegen Tierleid sich dafür entscheidet.
Gegen
Tierausbeutung. Dass tierische Produkte in irgendwelchen Sachen enthalten sind. Also deswegen habe ich dann schon die Vegan Society als Ursprung so gesehen.
Ja, von Veganismus vielleicht so als... Ja.
Und das passt ja auch mit dem Privilegsthema von der letzten Folge. Im Sinne von, das soll nicht heißen, dass, oh krass, die weißen Engländer, die hatten voll die gute Erfindung mit dem Veganismus da vorangebracht, sondern die hatten einfach die Zeit und ja, den Freiraum, sich sozusagen dem Thema zu widmen und mussten nicht drüber nachdenken, wie überlebe ich jetzt erstmal, ich muss mich um meine Familie kümmern, etc. Aber dann habe ich noch ein bisschen länger drüber nachgedacht.
Okay.
Und dachte mir so, also,
hast denkst wieder du, dein, hast hab wieder mich deine genommen. Meinung.
Nee, ich bin irgendwie der Meinung, das wurde an sich gar nicht erfunden, weil Veganismus ist für mich eigentlich 1:1 verbunden mit Empathie.
Mhm.
Ne? Also ich bin nicht vegan, weil die Vegan Society irgendwas erfunden hat, sondern weil ich von mir heraus einfach den Gedanken gemacht habe, da ist ein Tier, ich muss es nicht essen, es muss nicht leiden,
mhm.
mein Körper braucht es nicht, fertig, also esse ich es nicht.
Mhm.
Und im Sinne von, ich glaube, Veganismus ist keine Erfindung, es ist in uns. Es ist eine Realität, die halt jetzt erst so erweckt wird in uns Menschen, weil wir jetzt sagen, alles haben. Wir können in den Supermarkt gehen, wir können immer vegane Produkte kaufen. Uns fehlt es an nichts. Wir wissen inzwischen, es ist gesund. Weißt du, das war früher auch gar nicht klar.
Mhm.
Heißt, es, ich glaube, wenn die Menschen früher schon wussten, dass es möglich ist und immer auch schon die Möglichkeit hätten, immer Pflanzen zu essen statt tierische Produkte, dass sie schon viel früher vegan geworden wären. Also ich weiß nicht, wie ich es anders erklären kann, aber...
Ich verstehe deinen Punkt. Ich hoffe, die Leute, die zuhören, kommen auch noch mit. Nein, nein, Schatz. Also ja, wenn man das so sieht, dass es ja fast schon ein bisschen philosophisch ist. Veganismus eine Erfindung oder ist es einfach... Ja, aber
es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir das ausleben können. So sehe ich das ein bisschen. So im Sinne von, jetzt sind alle Umgebungsvariablen so gegeben, dass wir das tun können, woran wir Menschen eigentlich glauben.
Ja.
Weil wenn du an einen Mensch in einem Zeitalter denkst, der Tiere jagen musste, um zu überleben, weil es zu kalt war für irgendwelche Ernten oder zu heiß war oder einfach der Boden nicht passt. Klar, dass es Tiere ist. Das ist auch mal die Frage, wenn du auf einer Insel wärst mit einem Schwein, würdest du das Schwein essen? Ja, wahrscheinlich, wenn ich überleben will, aber wir sind jetzt, und das ist jetzt nicht so lange her, in einem Zeitalter, wo das einfach nicht mehr nötig ist. Und also im Sinne von, es ist nichts erfunden, es ist nichts Künstliches. Ich glaube, es ist in uns Menschen einfach drin.
Mhm.
Also wir wollen vegan sein, wenn wir es können. Viele zumindest. Und ja.
Ja. Ja, voll. Also bin ich bei dir, da würde ich auch gar nicht so gegen argumentieren.
Gut. Das heißt,
gut, dass wir geklettert. Okay. Ja, aber. Darum soll es ja heute nicht gehen, sondern um Migrationshintergrund. Aber gut, ja, hat ein bisschen eine Verknüpfung so.
Ja,
ja, aber schon interessant finde ich auch, wie, wo es überall traditionell einfach schon vegane Gerichte gibt, wo man es vielleicht gar nicht so erwartet hätte.
Mega.
Und also. Ja, wir wollten ja auch so ein bisschen von unserer Erfahrung als so Kinder und Jugendliche erzählen, wie es für uns war, aufzuwachsen mit Migrationshintergrund. Was für eine Rolle haben tierische Produkte gespielt? Gerade auch so, bei dir war das ja mehr Thema, so traditionell persische Küche. Paddy ist übrigens, seine Eltern kommen aus dem Iran. Ich bin halb Kolumbianerin, halb Portugiesin.
Keiner hat gefragt.
Ich sag nur für Kontext.
War nur Spaß.
Genau. Willst du mal erzählen, wie war es bei dir?
Ja, kann ich. Also... Bei mir war es halt noch recht entspannt, weil ich halt sehr viel für mich selbst gekocht habe.
Als Kind?
Wie als Kind? Ich bin nicht, seitdem ich ein Kind bin, vegan, oder? Nein, was meinst du?
Nee, ich meine eben die Zeit, bevor du vegan
wurdest. Ach so, ja klar. Also zu Hause gab es eigentlich immer persisches Essen. Also deutsches Essen gab es eher seltener und ab und zu halt dann halt, hat mein Vater mal gern uns zu Burger King, McDonald's gebracht. Also es gab auch recht viel Ungesunde, sag ich mal.
Und viel Tierisches dann.
Viel Tierisches, aber persische Küche war schon immer im Fokus. Also die meisten Gerichte waren immer persisch. Und ja, da ist einfach alles mit Fleisch. Aber man muss jetzt sagen, das muss nicht so sein. Weil das Leckere bei den persischen Gerichten ist wirklich der Reis. Der, also klingt jetzt komisch wie viele vielleicht, weil deutscher Reis langweilig ist. Muss ich jetzt einfach mal raushauen. Aber es wird halt oft dann irgendwie mit Margarine oder Butter zubereitet und da kannst du irgendwie noch irgendwie Safran benutzen. Und
okay, aber Butter ist dann ja nicht vegan.
Ja, ja, du musst Margarine benutzen. Das schmeckt eins zu eins gleich. Okay. Also im Sinne von, da wird echt noch so ein bisschen getrickst und mit ein paar Gewürzen gearbeitet und es schmeckt einfach.
Und auch Tadig gemacht.
Tadig, oh, das ist einfach gebratener Reis, also fast angebrannter Reis, kann man schon sagen, am Boden der des Topfes.
Oder auch so mit Kartoffeln.
Oh, Kartoffeln und dann so eine Art oder Brot. Ja, oh.
Ja,
ich könnte einfach nur das essen, wenn es bessere Makros hätte. Ja, aber auch die Soßen vor allem. Also in der persischen Küche, wenn ich jetzt über die besten Gerichte für mich nachdenke, Gol Misabsi, also eine leckere Soße mit ganz vielen verschiedenen grünen Kräutern. Also, was hatten wir? Fesenjun, fandest du auch sehr lecker.
Ja.
Walnüsse und Granatapfelsirup. Oh. Literally, ne? Ich glaube, ein bisschen Salz und das war's. Das ist so eine geile Soße. Hatte ich da irgendwas? Ich glaube, ja, Serdisch-Polo halt. Das ist dann Reis mit so Barberitzen.
Barberitzen?
Diese roten Beeren, die halt so säuerlich süß sind.
Das finde ich weird, dass du das lecker findest, weil Rosinen im Reis findest du eklig. Aber Rosinen. Diese Dinger findest du, also ich, ist ja
die schmecken voll ganz ähnlich. Anders. Nein, das sind Welten.
Okay, weil ich mag Rosinen im Reis richtig gerne auch.
Ja, dann da gibt es ja auch ein Gericht. Persisch. Ja, so Datteln und gebratene Datteln mit
Rosinen. Wie du zum Teil so richtig so sauer wurdest. Also nicht mir gegenüber, aber deine Stiefmutter, die weiß, dass du...
Ich mag keine Rosinen und jedes Mal gibt es das. Ich bin so, ist das ein Angriff gegen mich oder was? So, ich habe wieder das leckere Essen gemacht und dann frage ich, was? Ich weiß nicht mal, wie das heißt.
So, das kommt jetzt richtig so rüber, als wärst du so richtig frech und so voll verwöhnt. So meinte ich es nicht, null, aber du so, oh Mann, schon wieder Rosinen.
Ja, weil sie kann so gut kochen. Also ja. Die ist richtig begabt.
Boah, auch so gefüllte Weinblätter.
Sowas, ja. Und deswegen denke ich mir so, oh, hätte sie was gemacht, was ich richtig abfeiere. Mhm. Weil ich halt selber nicht so gut kochen kann wie sie. Also nicht ansatzweise und vor allem keine persischen Rezepte, weil es schon sehr schwer ist. Also du musst ja wirklich schon was drauf haben. Mhm. Sogar beim Reis, das ist eine Kunst. Also das lernt man von der Oma.
Und oder wollen wir da später erst drüber reden? Nochmal. Aber wie praktisch jetzt der Switch war, weil
ihr
habt vorher viel Persisch gegessen und jetzt kannst du als vegane Person immer noch Persisch essen?
Ja, easy. Also das ist das Coole. Vor allem, wenn ich jetzt nicht das Essen mit den Rosinen und Datteln aufgetischt bekomme, kochen die auch sehr gerne dann einfach die gleichen Soßen, den gleichen Reis, halt wie gesagt mit Margarine statt Butter und dann halt Sojahack oder Pilze oder irgendwas anderes Umami so schmeckendes
oder statt was, Fleisch. Was ja auch dieses Mundgefühl gibt von Fleisch. Also auch so Alternativprodukte.
Richtig, also kann ja Erbsenprotein, sonst was sein. Mhm. Ich glaube, seitdem haben sie noch nie probiert. Aber im Sinne von, die Soßen, das ist das Leckere, das macht das ganze Essen aus und deswegen geht das voll gut. Mhm. Und ja, deswegen, also das Switch ging dann recht easy. Meine Oma kocht auch immer sehr gern für mich vegan. Meckert, also nicht meckert, aber spricht trotzdem jedes Mal an, so warum ich kein Fleisch esse, weil sie denkt, dass man es braucht. Also, aber wer kennt es nicht von den Großeltern?
Oh Gott, ja, da habe ich auch eine
Story. Ja, ich bin gespannt. Kannst du dir gleich erzählen, weil ich glaube, sonst muss ich sagen, kulturell, weil wir auch nicht so religiös sind und jetzt zum Beispiel dieses Opferfest für uns keine Rolle spielt, gab es jetzt da nicht so große Clashes so von dem Switch und meiner Herkunft. Mhm. Deswegen alles sehr entspannt. Ich muss auch noch gar nicht diese ganzen Produkte, so Soja, Erbsenprotein überhaupt ansprechen. Also die haben das alles mit Eigenrecherche herausgefunden.
Oh, echt? Ja, krass. Voll.
Also,
ja, ich war sehr...
Deswegen voll nice, dass es so easy war.
Ja, auch als ich deine Familie kennengelernt habe, war ich mega so positiv überrascht, wie selbstverständlich es für sie ist, so einfach die gleichen Gerichte dann in vegan zu machen. Also ich habe so viel... Das waren ja so meine ersten Berührungspunkte mit der persischen Küche. Ich habe die persische Küche praktisch nur in vegan kennengelernt und bin sehr angetan.
Sehr gut, ja. Persische Küche ist echt gut. Es gibt sogar, glaube ich, zwei Restaurants hier in München, die vegane, persische Sachen haben. Die sind nicht rein vegan, aber ja. Eins heißt sogar Tadik. Aber ich weiß gar nicht, wie gut es ist.
Okay,
Und eine Sache, aber die mir noch aufgefallen ist in dem Kontext, jetzt mit meinem Hintergrund und Veganismus, es gibt halt so Rezepte, ich glaube Kalle Potsche ist eins davon, die halt sehr visuell nicht vegan sind. Also da wird teilweise, nicht in jeder Form, aber so Zungen von Tieren verwendet im Rezept, aber auch ganze Köpfe. Also in diesem, das ist jetzt, ich hätte eine Content Warning.
Jetzt ist zu spät.
Oh Mann, tut mir leid.
Alles gut, ja.
Ja, aber
ist halt die Wahrheit so.
Das ist leider Realität, genau. Und das gibt's dann auch ab und zu und dann setze ich mich auch sehr ungern am Tisch. Also
was? Ach so, okay, ich dachte, du meinst generell in der persischen Küche, aber du hast
das ist halt voll das Nationalgericht. Ja, das ist so voll das Ding, so im Sinne von, wenn ganz große Familienfeste sind, ist das gar nicht unüblich, dass es Kalle Potsche dann auch gibt auf dem Tisch.
Okay.
Und nee, dann da habe ich gar keinen Bock mitzusitzen. Krass. Und also das, man merkt, ne, also wenn wir über Kultur reden, hat eigentlich alles was irgendwie mit Essen zu tun, aber ist auch klar beim Thema Veganismus.
Ist ja auch ein großer Teil von so sich verbunden fühlen zu seiner Kultur. Essen ist ja echt so ein Riesending.
Ja, aber sonst, genau, also viel mehr habe ich da jetzt nichts zu erzählen. Wie ist es bei dir? Du hast jetzt erzählt, da gab es auch eine Story.
Mhm. Ach so, ja, mehrere Stories. Aber was mir noch aufgefallen ist gerade, wenn man sich halt auch so mit anderen Kulturen auseinandersetzt, dann merkt man erst, wie willkürlich diese Unterteilung in Nutztiere und andere Tiere ist, also Haustiere
oder ja.
andere Tiere. Ja, weil so zum Beispiel, was war das für ein Schädel jetzt?
Ach, ich glaube, es ist oft irgendwie Lamm oder sowas.
Okay, also gut.
Lämmer ich frag ist da lieber nicht mehr nach. Also, ja.
Ja, aber auch zum Beispiel so, ich war so zweimal in Peru in meinem Leben und da werden halt, ich glaube, es sind Hamster oder Meerschweinchen.
Mhm.
Ja, Meerschweinchen gegessen. Und hier in Deutschland hat man Meerschweinchen als Haustiere. Also da sind es Nutztiere sozusagen, in
ja.
Anführungszeichen. Und hier sind es Haustiere. Also einfach nur, weil es andere Kulturen sind. Und ja, ich finde, das zeigt voll so, ja, nur weil wir das hier so machen, heißt es nicht, dass es richtig ist. Und generell, also es sind alles Tiere. Und
ja,
die sollten alle in Ruhe gelassen werden.
Ja, beim Aktivismus merkst du ja auch immer, wenn du dann fragst, würdest du Hunde und Katzen essen? So, die meisten sagen, nein, natürlich nicht, das sind Haustiere. Und wenn du dann sagst, ey, aber viele Menschen in Indien würden noch nie auf die Idee kommen, eine Kuh zu essen,
mhm.
ja, dann fragt man sich auch so, wie kann es sein? Also das, ja, wie du schon selber erwähnt hast, dass man die einen Tieren als Haustiere sieht, die anderen als Nutztiere und
mhm.
das total willkürlich ist. Also,
ja, voll.
Das ja. ist echt schade, dass es so ist und dass einige Leute einfach nicht verstehen wollen, dass es wirklich eine pure, willkürliche Entscheidung ist.
Mhm.
Genau.
Genau, und was ich sonst noch erzählen wollte, ja, also bei mir, ich bin auch aufgewachsen mit sehr viel Fleisch vor allen Dingen. Also jeden Tag haben wir Fleisch gegessen. Und es war gar nicht so im Fokus, dass es jetzt speziell traditionelle kolumbianische oder traditionelle portugiesische Gerichte waren.
Einfach allgemein.
Ja, wir haben Gerichte irgendwie so aus verschiedenen Küchen immer was gegessen. Auch wenig so typisch deutsche Gerichte.
Aber trotzdem viel Fleisch. Kannst du dir denken, warum? Also
ja, und zwar, ich glaube, das kam viel so durch meinen Vater. Der ist sehr fleischfixiert. Mhm. Der ist halt aufgewachsen, ja, schon in Armut, kann man sagen, in Kolumbien mit so 7 Geschwistern und hat halt auch so erzählt, dass, ja, die hatten halt nicht viel Fleisch, da war das eine Besonderheit und
ja, einfach ein Luxusgut. Ja, das ist so blöd, immer so zu sagen. Also auch das Wort Tierprodukte finde ich immer so schwierig. Aber
das
ja,
Wort Tierprodukte?
Dass man das als überhaupt als Produkte bezeichnet.
Ja, ja. Ja.
Aber ja, egal, anderes Thema. Okay.
Ja, genau. Und ich glaube, dadurch, dass er in der Kindheit so, ja, das so als etwas Besonderes gesehen hat oder es das nicht viel gab, jetzt, wo er sich das leisten kann, auch jeden Tag Fleisch zu essen, ist er so, ja, jetzt werde ich das ja nicht irgendwie aufgeben, so dieses Markus Söder-mäßige, ich lasse mir meinen Schnitzel nicht wegnehmen.
Ja, ja.
Also
vielleicht zeigt ihm das auch so ein bisschen selbst, so er hat es geschafft, er ist jetzt in einer finanziellen Situation, wo er sich das jeden Tag leisten kann.
Ja,
also, ja klar, es ist sehr stark damit verbunden. Ne?
Genau, ja und also ja, ich glaube, deswegen haben wir halt einfach immer sehr viel Fleisch gegessen. Und
immer noch so? Also,
er, ja, meine Mutter ist ja mittlerweile, ja, ernährt sich hauptsächlich pflanzlich, würde ich sagen.
Okay.
Ja, aber was ich cool fand, letztens, ich glaube vor so 2 Wochen, da war ich bei meinen Eltern zu Besuch und da haben wir halt auch so ein, da waren so Freunde von mir zu Besuch bei meinen Eltern auch zu Hause und die halt auch vegan sind oder eine von denen ist vegan und ja, wir haben dann halt so ein traditionelles kolumbianisches ja, Nationalgericht gemacht.
Was denn?
Bandeja Paisa heißt das.
Sag mir immer noch nichts.
Ja, ja, okay. Das ist so mit Reis und Bohnen und so Kochbanane und halt normalerweise mit Fleisch und auch einem Spiegelei. Aber das Fleisch
ist so. Das ist ja echt so.
Ja, sehr tierisch.
Sehr, sehr tierisch,
ja. Aber wir haben es halt, also es gibt so ja, verschiedene Arten von Fleisch und die gibt es halt mittlerweile auch in vegan zu kaufen, also so ungefähr so Speck oder so Schweine, ich weiß gar nicht mehr, wie denn man das nennt.
Bauchspeck.
Ja, genau, das haben wir halt durch veganen Bacon ersetzt und das Hackfleisch konnte man so eins zu eins mit veganem Hackfleisch ersetzen.
Oh, nice.
Und dann gab es noch so Würstchen, haben wir halt vegane Würstchen genommen. Genau, damn. Also nur das Spiegelei haben wir dann irgendwie weggelassen. Aber ja, es war trotzdem voll lecker und ja, man hatte trotzdem dieses Gefühl, man kann mit der Kultur verbunden sein.
Okay,
und,
krass.
Ja, das fand ich mega schön. Also halt auch so zu sehen und zu zeigen, dass es machbar ist. Man kann Sachen veganisieren, selbst wenn sie so krass viele tierische... Ich wollte sagen,
das ist schon eine Challenge gewesen. Aber ja, voll gut. Und mit dem veganen Eiersatz hat mir letzte Folge ein bisschen drüber geredet.
Ach so,
hätte man
genau
auch gleich noch das Ei machen können. Nee, aber richtig gut, dass du jetzt da auch erst vor kurzem so die Erfahrung gemacht hast, weil ich glaube, sonst, als wir bei deinen Eltern waren, ich glaube, traditionell kolumbianisch oder portugiesisch vegan haben wir, glaube ich, nie groß gegessen. Also diese Bananen, Kochbananen, das gab es schon oft, das war auch mega lecker.
Ja, voll.
Ich liebe halt auch Bananen. Aber ja, voll nice. Also es geht, ne? Man merkt, man kann in der heutigen Zeit gefühlt alles veganisieren. Also das ist ja,
ja, zumindest
war noch nie so einfach.
Hier in Deutschland, wir leben in Großstädten.
Ja, ja.
Ja,
überall.
Da hat man Zugang zu diesen Sachen, zum Glück.
Genau.
Ja, apropos Zugang. Wir wollten ja auch so ein bisschen darüber reden, was so vielleicht Barrieren sind für Menschen mit Migrationshintergrund, auch hier in Deutschland. Barrieren, warum sie sich halt nicht vegan ernähren. Mhm. Oder, also ich meine, das ist jetzt eine Verallgemeinerung. Natürlich gibt es Menschen mit Migrationshintergrund, die sich vegan ernähren, wie
Hallo.
Zum Beispiel.
Ja.
Genau. Aber halt, ja, was sind so Gründe, warum man vielleicht als Person mit Migrationshintergrund irgendwie da so eine gewisse Distanz sieht oder denkt, das ist nichts für mich.
Ich glaube ganz klar vorne, es war für mich auch der Grund, es sind einfach Beispiele. Also andere Personen, die Migrationshintergrund haben und es vorleben. Weil, ganz ehrlich, man tut eher das, oder man macht eher das, was andere Leute, mit denen man sich identifiziert, tun oder zumindest beschäftigt man sich mit Themen, die andere Leute tun, mit denen man sich identifiziert. Und da ist halt der Aspekt Migrationshintergrund und auch vor allem das äußere Aussehen, glaube ich, auch ausschlaggebend oft. Mhm. Also es ist halt, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, noch sehr stark assoziiert, das Veganismus und halt westliche Kulturen, sehr viele weiße Menschen. Also deswegen, ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, dass man einfach wenige Beispiele hat, die das so einen vorleben und sagen, ey, der schafft das auch, obwohl er jeden Tag irgendwie mit der persischen Kultur verbunden ist oder daher herkommt.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, also man kriegt es ja auch so mit und bei uns war das auch so, wir haben zum Beispiel viel in meiner Kindheit und Jugend so Familienfeiern gehabt oder nicht mal, wo nur Familie ist, aber wo praktisch so die portugiesische Community zusammengekommen ist oder auch die kolumbianische oder so Latino-Community. Und da ging es halt auch viel um Essen, also so Buffets mit ganz vielen Sachen.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Leute in Deutschland mit Migrationshintergrund machen. Also, dass sie viel auch, ich sag mal so, mit ihren Communities abhängen und Feste feiern und so. Ist ja auch voll schön, dass es hier andere Menschen gibt, die ähnliche Erfahrungen haben und wo man seine Sprache sprechen kann. Also seine im Sinne von, ja, jetzt bei uns zum Beispiel Spanisch und Portugiesisch. Mhm. Ja, aber meine Erfahrung da, also damals war halt Veganismus für mich auch noch nicht Thema, aber es ist halt da vielleicht noch nicht so krass angekommen wie woanders jetzt in diesen Communities, dass man jetzt irgendwie auch vegane Leute mitdenkt.
Ja, nee, das ist sehr weit weg. Das ist ja auch in der deutschen Kultur jetzt auch nicht gang und gäbe. Das,
ja, sicherlich auch auf deutschen
aber
Familien
noch weniger
feiern.
Ja.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, da ist vielleicht zumindest so vegetarisch sein schon mehr so, okay.
Ja, bin ich bei dir.
Ja.
Deswegen.
Aber ja, ich erinnere mich zum Beispiel auch bei einer so portugiesischen Familienfeier war tatsächlich so ein Veganer. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem verwandt bin oder nicht. Keine Ahnung, irgendein Cousin, entfernter Cousin.
Okay.
Aber
krass.
Muss
ich gar nicht.
Ja, das ist aber super lange her und ich habe halt mich nicht mit ihm direkt unterhalten, aber ich habe gesehen, dass er irgendwie nur so Brot und eine Mandarine auf seinem Teller hatte.
Oh,
und es gab so ein Riesenbuffet.
Ja.
Und dann habe ich mich auch so gewundert, so, hä, warum isst der so wenig oder nur so bestimmte Sachen? Und dann hat mir irgendjemand gesagt, so, ja, der ist vegan. Und das war halt dann für die nächsten Jahre so mein Bild von veganen Leuten.
Mandarine mit Brot.
Genau.
Beste Leben.
Ja, und ich glaube, ja, auch in diesen Communities kann man mehr dafür machen, dass dass Leute offener für Veganismus werden oder dass sie mehr mit Veganismus in Berührung kommen.
Kann man also, ja jetzt auch Chancen nutzen wieder, ne? Hatten wir auch angesprochen, dass man dann vielleicht was Leckeres, Veganes mitbringt und dann zeigt, ey, vor allem dann so ein Nationalgericht oder sowas.
Ja,
das
voll.
Das wäre voll das gute Exempel.
Mhm, genau, und ist vielleicht auch eine Sache, wo Leute dann doppelt überrascht sind. Oh, es ist vegan und es ist lecker und es ist sogar traditionell, beziehungsweise halt vielleicht abgewandelt, aber es hat die gleichen Geschmäcker irgendwie und man kann auch vegan so traditionelle Küche weiterleben.
Ja, also wie gesagt, am besten vorleben und als positives Beispiel der Freundin, aber ja, da muss man halt auch eine vegane Person sein, der sich dann auch die ganzen unveganen Gerichte da auch geben kann und auch da, dann kein Problem damit hat, dass es dann auf dem Buffet da rumliegt, weil ich glaube, ich kenne auch einige, die damit gar nicht klarkommen, was auch verständlich ist.
Mhm,
je nachdem auch, um was für Gericht es geht. Wie gesagt, bei diesem Kalle-Potsch, diesem persischen, also da will ich selber nicht mal Teil von, da will ich mich selber nicht hinsetzen. Also.
Ja, ist halt auch so voll die interessante Frage, finde ich, wie sehr man sich dann, wenn man vegan wird, praktisch zurückzieht aus gewissen Kreisen, weil ich habe jetzt zum Beispiel bei mir...
Aus Selbstschutz,
ja, genau das. Oder halt, weil man einfach dann auch gezielt nach veganen Leuten sucht vielleicht.
Mhm.
Ich bin ja jetzt vor ungefähr einem halben Jahr nach München gezogen und ich habe es gar nicht so krass mit Absicht gemacht, aber einfach durch den Aktivismus und auch weil es für mich ein wichtiges Thema in meinem Leben ist, habe ich eigentlich alle neuen Freundschaften, die ich hier geschlossen habe, sind mit veganen Leuten. Also ich habe ja auch eine WG gegründet und mir gezielt Veganerinnen, also zwei Veganerinnen ausgesucht. Ja, also ich finde aber, ja, es hat natürlich, oder es kann einen Mehrwert haben, wenn man trotzdem so Teil der Community bleibt und irgendwie da so zeigt, wie machbar das auch ist.
Auf jeden Fall.
Ja.
Deswegen, ich finde es auch voll cool, dass diese eine, ich hatte den Namen jetzt ja aufgeschrieben gehabt.
Welche? Für
die dieses Kochbuch geschrieben hatte.
Ach so, Seragi.
Genau, dass sie dann auch diese ganzen traditionellen Gerichte auch in einer veganen Form dann erstellt. Das finde ich echt nice.
Heißt sowas die nicht Orient trifft vegan auf Instagram?
Richtig,
Orient trifft vegan, genau. Auch sehr empfehlenswert, wenn ihr so interessiert seid an
Ich glaube, das sind alle Küchen aus dem orientalischen Raum dabei. Halt, ne? Also mega lecker. Genau, alright. Haben wir...
Ansonsten, ich finde es auch noch ganz spannend, also für dich ist das jetzt nicht Thema gewesen, aber wenn man dann ins Land zurückreist, wo man seine Wurzeln hat, sag ich mal, weil du warst jetzt nicht im Iran, seit du vegan geworden bist.
Nee, das ist schon sehr lange her. Aber
ich war jetzt einmal in Kolumbien, seit ich vegan bin und mehrmals in Portugal seitdem. Wir waren ja auch einmal zusammen in Portugal. Ja, genau, witzig. Und ich fand gerade in Kolumbien, war ich sehr positiv überrascht, dass, also meine Familie da kommt so aus der Karibik. Aus der Karibik, ja, also so.
Ja, was für Früchte und sowas ihr dort habt, ey. Ich kann den ganzen Tag nur Mangos essen, ey, und Avocados.
Die Früchte sind echt krass. Auch so selber eine Mango vom Baum zu pflücken und die dann zu essen, ist schon geil.
Sind die dann schon reif?
Also man muss halt reife Mangos pflücken.
Ah, okay. Ich dachte mir, vielleicht müssen die, nachdem man die gepflückt hat, noch so weicher werden. Ich weiß nicht, wie fest die sind, wenn sie noch am Baum sind.
Nee, ja.
Was Neues gelernt. Okay, genau. Also es gibt reife Mangos.
Direkt vom Baum.
Oh, wow.
Ja, jedenfalls meine Oma da hat sich voll auch, so ohne mit der, wie sagt man, mit der
Wimper zu zucken.
Genau. Einfach dann praktisch die traditionellen Gerichte für mich veganisiert. Also jetzt zum Beispiel so Kokosreis, Kochbananen, bisschen Salat, Avocado und dann statt Fleisch dann halt irgendwie so Linsen oder Bohnen oder so.
Okay,
also,
nice, dass deine Oma auch so offen dafür ist.
Ja, andererseits in Portugal kriege ich da mehr Gegenwind. Und da finde ich es auch krass, weil die hatten in ihrer Kindheit, also meine Großeltern hatten in ihrer Kindheit auch super wenige tierische Produkte. Aber, und essen jetzt auch gar nicht mal so viele, aber denken halt, sind der festen Überzeugung, dass das irgendwie komisch ist und ungesund. Und da kommen immer wieder so Sprüche.
Ich glaube, das liegt dann eher am Alter als an der Kultur.
Ja, die sind generell ein bisschen von der Einstellung her nicht so offen für Innovation. Aber ich meine, trotzdem, ich kann da am Tisch sitzen und meine Sachen essen. Oder sie machen halt auch dann zum Teil trotzdem vegane Sachen.
Nice.
Ja,
wir waren ja auch da und auch bei denen zu essen. Da gab es auch lecker Kartoffeln, Tomaten. Was war da noch
das
drin?
Das klingt so basic.
Kartoffeln. Ja, aber die haben es richtig lecker hinbekommen.
Ja, also, Olivenöl klärt.
Mit seinem eigenen Olivenöl, ne? Ja, von den eigenen Olivenbäumen. Also war schon lecker. Hatten wir irgendwas an Protein?
Ja, ich meine, da gibt es ja jetzt auch Lidl und da haben wir uns auch Tofu geholt.
Ach,
und
Tofu hatten wir geholt?
Ich weiß nicht genau, was wir da alles gegessen haben, aber ich glaube, Tofu gut. Auch.
Weil ich glaube, das ist so der härteste Aspekt. Ne, dass man, das war ja, wie gesagt, im Iranischen ja auch der Fall, dass man da die Sojaprodukte dann benutzt, ach die so, jetzt nicht traditionell sind.
Ja.
Aber ach, das kriegt man ja gefühlt jetzt überall, wenn man es sogar irgendwo auf dem Dorf in Portugal bekommt.
Ja, voll. Also nicht direkt auf dem Dorf, aber so ja, in der nächsten Kleinstadt.
Das war
yes.
Katzensprung.
Also ich glaube, es ist deutlich geworden, man gibt nicht seine Identität ab, nur weil man vegan wird und man kann das, also klar, vielleicht ist es am Anfang ein bisschen so ein kleiner Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen, ja, aber man kann diesen Teil seines Lebens immer noch ausleben, wenn man das möchte.
Auf jeden Fall, wie gesagt, diese ganzen Ersatzprodukte finde ich auch deswegen so wichtig, weil die dann wirklich eins zu eins was ersetzen können und du ja immer noch das gleiche Rezept ja wirklich machst, einfach nur halt das Tierische mit was Veganem austauschst, aber die Grundidee, die Philosophie des Gerichts ist immer noch da. Du siehst es und denkst dir, ah, das ist das Gericht. So, weißt du? Also, ich finde, deswegen ist auch immer wichtig, dass es diese Ersatzprodukte gibt. Also,
ja, voll. Und vielleicht auch noch so ein kleiner Tipp, wenn jetzt Leute irgendwie mit Migrationshintergrund zuhören und bald ein Familienbesuch in einem anderen Land ansteht und ihr euch so denkt, oh Gott, was esse ich dann da? Wenn ihr dann essen geht, zum Beispiel mit der Familie, nutzt Happy Cow, also wirklich, das ist überall auf der Welt. Also sicherlich gibt es Regionen, wo es halt sehr wenig gibt, aber wenn man in einer Großstadt ist, eigentlich in allen Ländern auf der Welt, gibt es halt zumindest Optionen.
Genau, nutzt das.
Ja, voll. Und ich fand es auch erfrischend, gerade in Kolumbien, oder was heißt erfrischend, ich fand es interessant zu sehen, dass auch da so eine Tierrechtsbewegung da ist. Ich habe jetzt zum Beispiel auch vor einer Weile jemanden kennengelernt, der ein Jahr in Medellin gelebt hat und da auch so krass viel Aktivismus gemacht hat.
Krass.
Also, ich meine, ja, die vegane Bewegung ist eine globale Bewegung. Also
das stimmt.
Gibt es jetzt aber nicht nur hier in Deutschland.
Ob es einen Iran-Chapter gibt, weiß ich nicht.
Wer weiß.
Ja. Da ist halt freie Meinungsäußerung nicht so groß geschrieben, leider.
Oh Mann, ja.
Aber gut. Würde mich wundern, aber ich fände es cool. Genau. Ich wollte noch das Thema Religion ansprechen. Ich glaube, das passt auch sehr gut zu dem Überthema Migrationshintergrund, weil beim CUBE, also bei der Tierrechtsaktivistenform, die wir oft machen, das sehr oft als Gegenargument kommt, dass Leute tierische Produkte essen, weil sie zum Beispiel jetzt im Islam das Recht dazu haben. Gott hat die Tiere für uns auf die Welt gebracht, um sie zu essen. Der Punkt kommt sehr oft und weil ich sehr oft damit Probleme hatte, dagegen zu argumentieren, dachte ich mir, können wir hier nochmal am Ende kurz ein paar Tipps geben, wie man darauf antworten kann. Und du kannst auch sagen, was du darüber denkst. Aber wenn sozusagen dieses Gegenargument kommt, aber wir dürfen das, weil die Tiere wurden ja für uns erschaffen, damit wir die essen können, sage ich oft, je nach Kontext natürlich, wie das Gespräch gelaufen ist, aber sehr oft, dass der allwissende, gutherzige Gott ja genauso auch Früchte und Gemüse auf die Welt gebracht hat, die nicht weglaufen, bluten, schreien und ja, leben wollen wie ein Tier. Ne? Also, dass das vielleicht auch eine Attest ist, die der Gott uns gegeben hat. Und vor allem auch, und das ist der zweite Punkt, auf den man dann auch ansetzen kann, ist, dass die Bücher, jetzt die Bibel oder der Koran, ja auch in der Zeit geschrieben worden sind, die eine ganz andere Umgebung hatten als heutzutage, wo wir nicht gefühlt jeden Tag einen Supermarkt um die Ecke haben, wo wir vegane Produkte kaufen können. Und es heute einfach ein ganz anderer Kontext ist.
Ja, total.
Und das verstehen auch sehr viele. Aber allgemein ist es dann, glaube ich, da auch immer wichtig, auf die emotionale Ebene zu gehen. Dass man wieder auf diese Videos zeigt, die wir da präsentieren, wo halt Material aus den Schlachthäusern gezeigt wird. Und die Leute halt versuchen, dadurch auch zu bekommen. Also da kann man sehr schlecht mit Statistiken und Logik argumentieren, weil die Grundprämisse schon ist, ich darf das, weil ja eine größere Macht mir das erlaubt, sondern dass man viel mehr auf die emotionalere Ebene arbeitet. Und deswegen auch genau dieses Beispiel mit, dass das Tier halt wegläuft, blutet, schreit und weint. Und das bei den Pflanzen nicht der Fall ist.
Ich finde auch, also ja, ich finde die Argumente gut. Und was ich halt manchmal auch sage, ist, es steht ja nicht, du musst diese tierischen Produkte essen.
Sehr wichtiger Aspekt.
Und auch gerade, wenn sich jemand, also wenn jemand nur halal isst, bei veganen Sachen kann man immer sicher sein, dass es halal ist. Also es ist praktisch wie nochmal so eine extra Sicherheit. Da musst du nicht sein, ach, wurde das jetzt halal geschlachtet, sondern es wurde gar nicht geschlachtet, weil es ist kein Tier. Also ja, und generell, wenn es so um Gott geht und die Person davon ausgeht, dass Gott eben, ja, wie du meintest, barmherzig, gutmütig ist, würde ein Gott, der so ist, was würde der gutheißen? Diese krasse Ausbeutung, die wir gerade machen mit Tieren?
Ja.
Oder eine Ernährungsform, die auf diese Ausbeutung verzichtet und die halt friedlicher ist? Also,
das ist ein sehr guter Punkt.
Aber ich finde es auch immer sehr schwierig, mit sehr religiösen Menschen zu argumentieren, weil, ja, vor allen Dingen aus so einer Perspektive, dass ich halt nicht gläubig bin und die schon und
ja, man
ist
hat halt eine andere Perspektive, ja, genau, von Anfang an und da auf den gleichen Nenner zu kommen. Aber wie du schon richtig sagst, es wird nirgendwo gezwungen, tierische Produkte zu essen. Und wenn man darauf dann aufbaut, ich glaube, da sind die Chancen zumindest nicht bei null, dass die Person es versteht und mitkommt. Also.
Und auch da, es gibt ja auch, ich glaube, es gibt so eine Art Muslim Vegan Society oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau, wie die heißt, können wir auch mal in die Shownotes packen. Aber ja, praktisch in jedem Land, in jeder Kultur gibt es, auch wenn es klein ist, irgendwie eine Gruppe, die sich auch mit dem Thema Veganismus auseinandersetzt. Also ist manchmal auch interessant, so darauf zu verweisen und zu sagen, hey, es gibt auch Menschen, die machen das anders. Und
wie gesagt, ja, Repräsentation, also dass da Leute das vorleben und sagen, ey, das geht. Das ist.
Wenn ihr noch Inspiration sucht für deutsche vegane Content-Creator, die vielleicht ein bisschen diverser sind als euer aktueller Feed, schaut auch gerne in die letzte Folge, auch in die Shownotes, da haben wir, oder hört rein, genau, am Ende geben wir da so ein paar Tipps.
Ja, genau.
Ja, haben wir sonst noch ein Thema, was wir heute noch besprechen wollen, oder
nee, kommen ich würde sagen, Quiz? Wie könnte zu den Quizzes gehen?
Warum sagen wir mal Quiz und nicht Quiz? Egal.
Ach, ich weiß auch nicht.
Okay, willst du anfangen?
Kann ich gerne machen. Also wieder drei Fragen für dich. Wir haben ja sehr viel über das Thema Essen geredet. Da würde ich gerne von dir wissen, von den 30 Restaurants, die ich auf, leider jetzt nur noch 30, ich glaube, es waren mal mehr auf Happy Cow, die rein vegan sind in München.
Aha.
Wie viele davon haben eine deutsche Küche? Also im Sinne von, sind letztendlich für ihre deutschen Gerichte bekannt?
Okay, mir fällt das Bodhi ein. Das hat so.
Du hast eine Range auch von 1.
Hä?
Ja, okay. Ja, weil kannst du ja schon denken. Wenige. Du kennst auch alle.
Ja, also Bodhi, das hat halt so bayerische Küche, richtig nice, so vegane Käsespätzle, die waren mega gut. Mhm. Auch so Schnitzel und so, egal,
Kaiserschmarrn.
Ja. Ja, das Mathilda, aber das macht jetzt zu.
Ich das weiß, ist nicht mehr auf Happy Cow.
Okay.
Also zumindest hatte ich das nicht mehr gesehen.
Ach so, Max Pett, das hat auch so deutsche Küche.
Mhm.
Siggis.
Ja.
Ja, ich glaube, das war's.
Ich habe die drei auch aufgeschrieben gehabt. Cool. Also genau die drei.
Ich kenne mich
aber
aus mit
das den sagt auch so ein bisschen, so 90% der anderen Restaurants sind einfach internationale Küchen. Also sehr viel Burger und sowas, USA, aber auch sehr viel asiatisch.
Ja.
Also das zeigt ja auch so ein bisschen den Aspekt, den du meintest, ist keine weiße Erfindung.
Voll.
Also es ist sehr viel aus anderen Kulturen, die halt nicht westlich sind.
Voll, und deswegen als vegane Bewegung wäre es halt auch voll so gelogen, so zu tun, als wäre das hier alles so, weiß nicht, wir essen ja Tofu, das ist, kommt auch nicht hier so aus der westlichen Welt.
So ist es, deswegen. Ja. Danke für die Erfindung. Ich glaube, China war da ausschlaggebend. Nächste Frage, Anteil der Veganer in Indien 2024.
Anteil der Veganer?
Du hast da eine Range von plus minus 2%.
Boah, plus minus 2%?
Ja, du kannst ja aber schon ungefähr denken, oder?
Naja, also unter 10, glaube ich. Du hast Pokerface. Ich sag 8.
11%.
Oh man, so ja. Knapp.
Das ist immer die Frage, wie man solchen Statistiken glauben
aber
kann.
Aber krass, das ist vor allen Dingen Indien hat ja eine extrem große Bevölkerung.
Sehr viele. Deswegen ist auch, wie gesagt, immer die Frage, vegan, ist es wirklich vegan oder nicht? Weil
essen die noch Ghee oder sowas?
Nee, darum geht es nicht, sondern einfach nur so, aus welchen Motivationen. Also ist es dann wieder aus der ethischen Motivation, ist es einfach nur rein...
Was religiöses?
Wobei die religiöse Motivation ja eigentlich auch sehr stark damit vereinbar, also...
Hängt mit Ethik zusammen.
Ethik zusammen, aber ja. Im Sinne von, genau. Aber nee, 11%.
Krass.
Dann als letzte Frage, das geht ein bisschen eigentlich ins Thema Privileg oder nicht, aber ich dachte, ich wollte die Frage nochmal hier raushauen. Sojaschnitzel, den ich jetzt bei mir habe, diesen 6-Kilo-Packung.
Okay. Ne?
Da habe ich mal runtergerechnet, wie viel das auf 1 Gramm Protein kostet. Und das sind 1 Cent, also 1,35 Cent. Programm Protein.
Okay.
Und da wollte ich jetzt mal von dir wissen, im Vergleich zu Hühnchenfleisch, wie viel kostet dort, wenn man jetzt ins Supermarkt gehen würde, 1 Gramm Protein?
Boah, ich habe gar keine Ahnung mit Fleischpreisen, I don't know, habe ich jahrelang nicht mehr
ja, aber ins Regal gegeben. Ich hätte das eigentlich in der letzten Folge stellen müssen, aber ich dachte mir, das ist aber interessant, weil das voll deutlich macht, dass das eigentlich... Jetzt zum Beispiel, jetzt in diesem Beispiel, Protein ist ja eine der wichtigsten Sachen in einer Ernährung.
Ja.
Gar kein.
Okay, also 1,35, ich sag 10, nee, warte.
Übertreib.
Keine Ahnung, also.
Schimmer.
Darf ich noch ändern?
Ja, mach aber. Das plus minus 2 Cent.
Okay, hä? Ja, dann 2,5 Cent?
4,4, bist noch drin? Ja. 2,5 plus 2 sind 4,5. Ja.
Okay, oh, ja, ganz knapp drin.
Ja, aber im Sinne von, es ist fast das Dreifache.
Ja.
So, und wenn Leute immer sagen, oh, das ist aber so teuer und irgendwie so, ich habe noch nie so wenig gezahlt. Also ich esse ja Reis, Gemüse, Kartoffeln. Also
wegen deiner Bodybuilding.
Ja, aber allgemein auch. Das ist ja so Grundnahrungsmittel. Mhm. Die sind die günstigsten. Dann beim Protein vor allem, dass man da so viel sparen kann. Das ist ja beim Seitan genauso. Und wenn du einen guten Asia-Laden um der Ecke hast, beim Tempi auch, also es ist mega günstig.
Mhm.
Das habe ich vergessen, in der letzten Folge noch als Frage zu stellen.
Ja.
Aber einfach nur
wie viel habe ich jetzt richtig?
2 von 3.
Okay.
Also,
hatte schon mal schlechtere.
Ja, jetzt darf ich raten. Quoten.
Okay, so, bei mir geht es viel um Migrationshintergrund hier in Deutschland. Wie viele Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund? Also.
Boah. Okay, was habe ich denn für eine Range?
Plus, minus 5 Millionen.
Ach so, es gibt absolute Zahlen.
Ja.
Boah, okay, ja, gut, ja. Wir haben ungefähr, keine Ahnung, ein bisschen mehr als 80 Millionen. Dann sage ich, plus, minus 5 Millionen, holy shit.
Okay, das allein sagt dir ja auch schon was über
ja,
die Zahl.
Ja, sage ich.
1 Million wird es nicht sein, sonst hätte ich die nicht.
Ja, 28 Millionen.
Leider nicht in der Range, 20 Millionen.
Okay, schade.
So, vielleicht hast du bei der zweiten Frage mehr Glück. Wie viele Menschen in Deutschland haben laut Mikrozensus 2021 einen ausländischen Pass oder eine ausländische Staatsangehörigkeit?
Warte. Achso, aber Migrationshintergrund ist ja viel mehr in der Regel.
Ja, genau, weil du kannst ja auch, deine Eltern können...
Und wieder absolut oder Anteil?
Absolut.
Absolut. Okay.
Machen wir wieder plus, minus... Oder ist das zu nett? Plus, minus 5 Millionen?
Nee, ich glaube, es ist zu fies. Ganz gerne ein bisschen.
Na gut, lassen wir mal.
Okay, dann sage ich... Okay. 18 Millionen.
9 Millionen.
Boah. Okay. Mega,
okay. Okay, letzte Frage, letzte Chance, einen Punkt zu machen.
Mhm.
So, wie viel Prozent der Erwachsenen in Deutschland haben keinen deutschen Pass und dürfen deshalb zum Beispiel nicht bei Bundestagswahlen wählen?
Der deutschen Bevölkerung.
Also dazu so gehört, wie ich?
Ja, dazu gehörst du auch dazu. Warte, kann man das mit der zweiten Frage irgendwie...
Nee, weil du kannst also ja auch einen deutschen Pass haben und einen nicht-deutschen Pass, so wie du. Du hast ja auch den iranischen und den deutschen.
Ja, dann sage ich, was habe ich wieder für eine Range? 5 Millionen?
Achso, hier ist ja eine Prozentzahl gesucht.
Ah ja, sorry.
5 Millionen.
Ja, ich bin echt durch.
Ja, okay, letzte Frage. Also ja. Ich sage plus minus 5%.
Okay, dann sage ich 10%.
Ja, also 14%, nice. Also bist drin.
Darin. Sehr cool.
Ja, und was ich krass fand, diese Menschen, also diese Erwachsenen, die in Deutschland leben, aber keinen deutschen Pass haben, leben im Schnitt schon seit 15 Jahren in Deutschland. Und stell dir mal vor, die dürfen nicht bei der Bundestagswahl mitwählen. Heftig. Also ja, ich meine, ich lebe jetzt auch schon... Also gut,
du könntest halt, ne, wenn du einen ablegen würdest, aber ja, das ist so kompliziert.
Ah, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich den jetzt abgeben müsste, aber ich müsste mich halt irgendwie einbürgern oder ja, den deutschen Pass beantragen.
Ja, krass.
Ja, mal schauen, vielleicht vor der nächsten Bundestagswahl.
Alright, aber habe ich nur eine richtig und du hast zwei richtig, ne?
Yes, sehr wann habe ich das letzte Mal gewonnen? I don't know. Alright, dann machen wir ein kurzes und knackiges Ende. Du musst, glaube ich, schlafen gehen.
Ich muss das essen. Okay. Das ist das Problem.
Du bist hangry.
Ich habe seit 8 Stunden nichts gegessen.
Okay, dann. Gut, dann bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram, @exundvegan.
Mhm.
So heißen wir auch auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Lasst uns gerne eine nette Bewertung da, wenn ihr es gut findet. Erzählt es weiter und schickt uns immer gerne Themenvorschläge, Feedback, genau, und auch so irgendwelche Anekdoten aus eurem Leben. Wir wollen ja so Community-Folgen machen eines Tages und eure Geschichten auch hier im Podcast erzählen. Genau, wir würden uns freuen. Hast du noch eine Message an die Leute da draußen?
Wo kann man hier richtig gut essen gehen, ey? einfach nur, genau, was du gesagt hast, gerne folgen, spreaden und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Yes, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
Ciao.